Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Maba, der Tanz zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Maba, das hört sich so ein bisschen nach vielleicht einem leicht exotischen Tanz oder vielleicht auch ein bisschen nach Bunga Bunga an. Es ist aber was komplett anderes. Was es ist und was es mit dem Thema menschliche versus künstliche Intelligenz zu tun hat, erkläre ich in ein paar wenigen Minuten. Künstliche Intelligenz gibt es schon länger. Wir haben auch schon länger jeden Tag immer wieder Kontakt mit selbstlernenden, sich selbst ändernden Algorithmen, mit Personalisierungsalgorithmen. Und zum Beispiel beim großen Online-Buchhändler. Ich kaufe ein Buch und dann kommt, ja, dieses könnte auch passen oder jenes könnte auch passen. Die Suchmaschinen sind alle von künstlicher Intelligenz getrieben. Soziale Medien, Menschen zu finden, mit denen ich mich verbinden könnte oder mir entsprechende Beiträge auszuspielen. Alles das wird schon seit vielen Jahren durch künstliche Intelligenz gesteuert. Das Thema ist gesetzt. Es ist seit ChatGPT auf den Markt gekommen ist, seitdem OpenAI diese Funktion veröffentlicht hat, einfach zugänglich gemacht hat, ist es einfach ein Thema, was allgegenwärtig ist, um das wir nicht mehr drumherum kommen und über das jeder im Technologiebereich redet, nachdenkt, sich eine Meinung gebildet hat. Und kleine Fußnote hier, ChatGPT ist aus meiner Sicht ein HMI, Human-Machine Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle-Phänomen. War es vorher, vor ChatGPT relativ schwierig mit künstlicher Intelligenz umzugehen? Sie war eigentlich immer so implizit irgendwo drin oder sie war ein Phänomen, was Entwickler interessiert hat. Jetzt ist künstliche Intelligenz so einfach zu nutzen, wie zum Beispiel halt ein Google. Ich tippe da was ein und kriege eine Antwort. Fußnote zur Fußnote. ChatGPT ist natürlich nicht gleichzusetzen mit künstlicher Intelligenz. Es ist ein Teil der künstlichen Intelligenz, der Technologie, aber auch ein vergleichsweise kleiner Teil. Er ist aber halt deswegen bedeutend, weil ChatGPT eben künstliche Intelligenz in unser Bewusstsein gerückt hat und für uns einfach nutzbar gemacht hat. Worum soll es heute gehen? Um die Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Was unterscheidet die beiden eigentlich voneinander? Wer ist besser für welche Aufgaben geeignet? Mensch oder Maschine? Und am Ende dann die Konsequenzen für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz. So viel schon mal vorab geteasert. Wir werden nicht drum rumkommen, in unserem alltäglichen Leben, in unserem Arbeitsleben mit KI zu interagieren. Und da stellt sich eben die Frage, wie machen wir das denn? Und das ist mit Sicherheit hier in einem Podcast von 35, 40 Minuten überhaupt nicht erschöpfend erklärbar. Aber wir sollten halt einen Fokus drauf haben und schauen. Und ich werde, wie das bei mir häufig so ist, kurz anteasern, dann eventuell mal noch eine intensivere Folge nachschieben. Oder es eurer Intelligenz und eurer Neugierde überlassen, sich der Gedanken zu machen. Also die drei Punkte, Unterschiede, menschliche, künstliche Intelligenz, wer ist besser bei welcher Aufgabe und welche Konsequenzen haben wir. Kommen wir zu den Unterschieden. Und da kommen wir dann jetzt zu dem Maba-Maba-Prinzip. Maba-Maba steht für Men are better at und Machines are better at. Und an dieser Formulierung, men are better at, also Männer sind besser in bestimmten Dingen, Ja, also Männer better at Männer sind besser darin und Maschinen sind besser dort drin. An diesem Männer kann man schon erkennen, dass das nicht ganz taufrisch ist, das Konzept, was wir da betrachten. Heute würde man vielleicht sagen, humans are better at and machines are better at. Gibt aber nicht so ein schönes Kürze. Das ist nicht ein Habermaber, sondern schon nicht mehr so fluffig wie Mabermaber. Es wurde in 15 Jahren von einem Mann namens Paul Fitz entwickelt, der in den Arbeitswissenschaften, also in der Wissenschaft, die sich mit den Themen Usability, User Experience, aber auch Ergonomie und Arbeitsprozesse, Arbeitsgestaltung intensiv auseinandersetzt, der da sehr, sehr bekannt ist. Es gibt auch das Fitz Law, was sich dann so mit Genauigkeiten von Griffbewegungen auseinandersetzt. Aber er hat dieses Prinzip entwickelt, um die jeweiligen Stärken von Menschen und Maschinen zu identifizieren und Aufgaben entsprechend zuzuweisen. Was ich übernehmen möchte, ist der Grundgedanke. Was ich nicht übernehmen möchte, ist das, was er sonst noch dazu gemacht hat. Das ist heute einfach nicht mehr aktuell. Also, es ist ein grober Leitfaden für die funktionale Aufgabenteilung in Mensch-Maschine-Systemen, um eben zu identifizieren, welchen Teil überlasse ich der Menschseite und welche Teile sind besser auf der Maschinenseite aufgehoben. Und sich darüber grundsätzlich Gedanken zu machen, ist komplett korrekt. Aber in den 1950er Jahren, als Fitz dieses Maba-Maba-Prinzip entwickelt hat, gab es eigentlich, gab es einfach noch eine andere Sicht auf Arbeit, war Arbeit auch noch eine andere, waren Gesellschaften andere. Es ist jetzt eben 75 Jahre her und das hinterlässt seine Spuren. Kernpunkte. Menschliche Stärken, Kernpunkte Maba-Maba-Prinzip im Bereich künstliche Intelligenz. Menschliche Stärken, Mustererkennung. Menschen sind besonders gut darin, komplexe Muster und Zusammenhänge zu erkennen, auch in unstrukturierten Daten. Auch wenn die Daten nicht komplett sind, wenn die Daten lückenhaft sind, daraus dann was zu sehen. Und wie oft haben wir optische Täuschungen, Illusionen, dass wir etwas sehen, wenn man genau hinguckt, stellt man fest, nee, das ist ja gar nicht so. Ja, unser Gehirn ist da unglaublich gut, aus so rudimentären Daten Strukturen zu bauen. Und gibt auch die Gestalttheorie, in der halt genau das bewusst ausgenutzt wird, dass man halt so unvollständige Daten nimmt und das Gehirn des Menschen daraus dann Gruppierungen bildet. Also, da ist definitiv eine menschliche Stärke, da ist künstliche Intelligenz nicht besonders gut drin. Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Menschen können sich generell sehr schnell auf neue Situationen einstellen, kreative Lösungen auch für unerwartete und neue Probleme entwickeln. Und das Urteilsvermögen und eine ethische Entscheidungsfindung. Das sind Punkte, in denen Menschen definitiv überlegen sind. Maschinen haben kein Gewissen. Maschinen kennen keine Ethik. Wir können sie ihnen geben, wir können sie reinprogrammieren, reinentwickeln, aber ethische Entscheidungsfindung ist eine grundmenschliche Eigenschaft. Menschen können moralische und ethische Überlegungen in ihre Entscheidungen einbeziehen, das können Maschinen nicht. Auf der anderen Seite die Stärken der Maschinen, schnelle Datenverarbeitung. Maschinen können große Datenmengen in großer Zeit verarbeiten und vor allem auch komplexe Berechnungen, mathematisch komplexe Berechnungen durchführen. Da sind Maschinen den Menschen weit überlegen. Präzision und Konsistenz. Maschinen führen Aufgaben mit hoher Genauigkeit aus. Sie kennen keine Ermüdung und gerade bei stark wiederholenden, sogenannten repetitiven Tätigkeiten ist das von Vorteil. Also so Bestückungsautomaten in der Fertigung zum Beispiel. Wir haben so ein klassisches Beispiel dafür, wo Maschinen wirklich sehr, sehr gut sind. Das möchte heute eigentlich keiner mehr machen, das ist aus gutem Grund, da völlig monoton die immer wieder gleichen Dinge vielleicht 1000 Mal am Tag oder 10.000 Mal am Tag durchführen. Eine Maschine macht das vollkommen präzise, vollkommen konsistent. Und die Speicherung großer Informationsmengen. Maschinen können umfangreiche Datenmengen speichern und auch bei Bedarf abrufen. Das können wir Menschen prinzipiell auch. Wir können sogar vermutlich unbegrenzt viele Daten speichern. Aber das Abrufen bei Bedarf und auch die sichere Speicherung, die ist im menschlichen Gehirn fremd. Wenn wir es assoziieren können, wenn Dinge emotional konnotiert sind, dann merken wir es uns gut. Wenn Dinge ja einfach nur langweilig sind, also wenn ich euch frage, was habt ihr letzten Dienstag zum Abendessen gegessen, werdet ihr das wahrscheinlich nicht mehr wissen. Ja? Also außer es war es vielleicht das erste Date mit einem neuen Spatzi, dann werdet ihr euch vielleicht ganz genau daran erinnern, weil das aber dann halt emotional konnotiert ist. Im Computer, dem gebe ich ein, ich sage, ich hatte letzten Dienstagabend Bockwurst. Und dann weiß dieser Computer, dass solange wir existiert und wenn ich die Daten schön mit Backup versehe, wird diese Information niemals sterben. Das ist so zu den Stärken von Menschen und Maschinen im Generellen. Mit dem Fortschritt der Technologie, insbesondere eben jetzt mit der künstlichen Intelligenz, verändert sich das so ein bisschen. Ja, also moderne KI-Systeme sind in der Lage, Aufgaben zu übernehmen, die bisher eher als Domäne menschlicher Intelligenz gelten. Also die Grenzen verschieben sich und sie verschwimmen ein kleines bisschen. Was sind denn jetzt genau die Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz? Menschliche Intelligenz bezeichnet die Fähigkeit des Menschen, durch Denken, Lernen, Erfahrungen Probleme zu lösen, sich an neue Situationen anzupassen und abstrakte Konzepte zu verstehen. Also zum Beispiel eben auch ein Konzept wie Staat, wie Geld, wie Gott. Das sind alles abstrakte Konzepte, für die Erschaffung braucht man eine gewisse Intelligenz und auch fürs Verstehen und fürs Leben braucht man eine gewisse Intelligenz. Künstliche Intelligenz dagegen bezieht sich auf Systeme oder Maschinen, die Menschen ähnliche kognitive Funktionen haben, wie Lernen, Problem lösen und Mustern erkennen. Aber ganz bewusst hier Menschen ähnlich. Wir haben dort einen Computer, wir haben dort Silikonchips, da werden Bits und Bytes drauf hin und her geschoben. Das ist künstliche Intelligenz und die kann lernen, die kann sich adaptieren, die kann Dinge dazulernen. Alles das ist möglich, aber es ist halt keine menschliche Intelligenz. Steigen wir mal ein in 5 Einzelaspekte, worin sich menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz unterscheiden. Auf der einen Seite der Lernprozess. Menschliche Intelligenz lernt durch Erfahrung, durch Beobachtung, durch Interaktion. Und ich hatte schon gesagt, Emotionen und soziale Kontexte spielen eine wichtige Rolle. Was emotional konnotiert ist, wird leicht gelernt. Was ohne Emotionen daherkommt, ja, das schlichte Auswendiglernen von 37 Telefonnummern von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, ist sehr, sehr schwierig. Wenn ich aber eine Telefonnummer auswähle von einem Menschen, den ich liebe, kann das sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach gehen. Also, das sind Dinge, die in der menschlichen Intelligenz Charakteristika des Lernprozesses sind. Bei der künstlichen Intelligenz, KI-Systeme lernen durch die Verarbeitung großer Datenmengen und die Adaption, die Anpassung von Algorithmen an Dinge, die die KI gesehen hat. Und da kann man von einem Lernprozess sprechen. Das sieht für uns aus wie ein Lernprozess. Es ist aber in erster Linie einfach nur das Anpassen eines Algorithmus. Und vor allem lernt künstliche Intelligenz ohne Verständnis. Also eine KI versteht nicht, was sie da erlernt. Und sie lernt ohne Emotionen oder Bewusstsein. Und es ist heute eine der zentralen Fragestellungen im Bereich künstliche Intelligenz. Hat sie ein Bewusstsein, hat sie keins? Und es gibt KI-Theoretiker, die sagen, sie wird irgendwann eins entwickeln. Ich bin der Meinung, dass gerade das Thema Bewusstsein sehr, sehr stark mit Leben verbunden ist, mit biologischem Leben und damit eben nicht von einer Maschine entwickelt werden kann. Hier auch nochmal kleiner Disclaimer, gilt eigentlich für alles, was ich in der heutigen Folge sage, aber an dieser Stelle ganz besonders. Es kann sein, dass ich in einem halben Jahr, in einem Jahr, in anderthalb Jahren, in 2 Jahren eine komplett andere Meinung vertrete, weil die Entwicklungen so unglaublich rasant sind, die da passieren. Gut, also die fünf Einzelaspekte. Lernprozess hatten wir, dann Thema Anpassungsfähigkeit. Menschen können flexibel auf neue und unbekannte Situationen reagieren und dafür dann kreative Lösungen entwickeln. Eine KI ist in der Regel auf eine spezifische Aufgabe oder wenige spezifische Aufgaben trainiert. Und wenn ein Problem auftritt oder eine Fragestellung außerhalb der spezifischen Aufgabenstellung, dann kann die KI da Schwierigkeiten haben, sich entsprechend anzupassen. Es wirkt so, wie gesagt, ChatGPT ist ja für viele Leute gleichgesetzt mit KI. ChatGPT ist definitiv der Zugang zu KI für die meisten von uns. Und es sieht schon so aus, als ob dieses Large Language Model alles wüsste. Ja, und vielleicht weiß es ja auch so ziemlich viel und kann mir ziemlich viel Wissen zusammenpacken und machen. Aber wenn man dann ChatGPT bitten würde, eine Maschinensteuerung zu übernehmen oder ein automatisiertes Fahrzeug zu fahren, dann hätte diese KI immense Probleme. Denn wir als Menschen könnten das erlernen. Autofahren lernen, kommunizieren lernen, Wissen wiedergeben. Dritter Punkt, Bewusstsein und Emotionen. Menschen besitzen ein Bewusstsein. Sie besitzen ein Bewusstsein von sich selbst. Ja? Menschen haben Empathie. Empathie bedeutet das Spiegeln der Emotionen anderer Menschen mit meinen eigenen Emotionen. Das heißt, ich brauche eine bewusste Trennung zwischen ich und die anderen, ich und der Rest der Welt. Und ich brauche Emotionen, weil ich spiegel die Emotionen meines Gegenübers mit meinen eigenen Emotionen. Ja, und wir können dann auch entsprechend emotional basierte Entscheidungen treffen. Das kann der KI nicht. Die kann es imitieren. Ja, KI-Systeme haben kein Bewusstsein. Sie haben keine Emotionen. Die können rumzicken. Ja, und ChatGPT, ich vermute mal, wenn man lange noch da nörgelige Kommentare reinschreibt in das Fensterchen, wird die irgendwann zickig werden. Das ist aber keine Emotion, das ist das Imitat einer Emotion. Und jetzt kann man die Diskussion aufwerfen, das möchte ich hier nicht tun. Reicht es nicht aus, wenn ich Empathie fake, wenn ich Emotionen fake, wenn ich dann halt eben sage, ja, dann tue ich halt nur so, oder dann gebe ich mich damit zufrieden, dass mein Gegenüber nur so tut, aber da ist ja Emotion. Ja, also zusammengefasst, künstliche Intelligenz, die Entscheidungen basieren ausschließlich auf Daten und Algorithmen. Punkt Kreativität. Immer wenn ich an diesen Punkt komme, weiß ich, dass ich dünnes Eis betrete, aber bis jetzt bleibe ich dabei, dass Kreativität eine menschliche Eigenschaft ist. Also Menschen sind in der Lage, originelle Ideen zu entwickeln, aus dem Nichts heraus und damit dann künstlerische Werke zu schaffen. Bei der KI, das wirkt alles so ein bisschen, ob die auch kreativ ist. Ja? KI kann Muster erkennen, sie kann sie replizieren. Sie kann Musik schreiben, sie kann Bilder produzieren. Aber KI fehlt das tiefe Verständnis, das für echte Kreativität erforderlich ist. Und natürlich gibt es auch menschliche Musiker, die nehmen irgendwas, was vorhanden ist und schnippeln es auseinander und setzen es neu zusammen und polieren dann noch ein bisschen drüber und packen noch ein bisschen hiervon und davon ran und dann ist es ein neuer Song. Was anderes macht eine KI auch nicht. Aber eine KI kann nur das, wenn Menschen auch ganz anders kreativ sein können, eben aus dem Nichts heraus Dinge erschaffen können. Und der fünfte und letzte Punkt, Fehlertoleranz. Menschen können aus Fehlern lernen und ihre Strategien entsprechend anpassen. KI-Systeme können im Wesentlichen Fehler wiederholen, wenn man sie nicht darauf aufmerksam macht oder wenn sie nicht entsprechend angepasst werden oder wenn sie nicht an der entsprechenden Stelle neu trainiert werden. Natürlich wiederholen Menschen auch Fehler, wenn sie kein Feedback bekommen oder das nicht lernen wollen. Völlig klar, also die Wiederholbarkeit von Fehlern ist nicht das Unterscheidungskriterium, sondern Menschen können aus ihren Fehlern heraus lernen und ihre Strategien anpassen. Aus sich heraus. KI-Systeme müssen neu trainiert oder entsprechend angepasst werden, um Fehler nicht zu wiederholen. Gut, soweit zum Unterschied zwischen menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Die Frage stellt sich jetzt, wer ist denn jetzt besser bei welcher Aufgabe? Menschliche Intelligenz ist besser, oder andersrum, die Mensch-Technik-Interaktion profitiert von spezifischen menschlichen Stärken. Insbesondere was Kreativität und Innovation angeht, emotionale Intelligenz und ganz speziell Problemerkennung und Problemformulierung. Das ist etwas, da ist der Mensch der künstlichen Intelligenz weit überlegen. Und ja, damit kann dann Technologie entsprechend gestaltet werden, sie kann sinnvoll angewendet werden, sie kann menschzentriert ausgenutzt werden. Konkret drei Punkte, wo oder in denen menschliche Intelligenz stärker ist als künstliche Intelligenz. Kreativität, Innovation. Menschen besitzen die einzigartige Fähigkeit, originelle Ideen zu entwickeln und innovative Lösungen zu kreieren. Das scheint bei KI auch so zu sein, ist aber im Endeffekt nur die Neukombination von bereits Existierendem. Von daher kann man KI als eine sehr konservative Technologie betrachten, weil sie immer eine rückwärtsgewandte ist. Sie ist immer, guckt immer, was gibt's schon, was kann ich nehmen, was kann ich verarbeiten. Und daher sind ihre Ergebnisse immer in der Vergangenheit basiert und nicht auf die Zukunft ausgerichtet. Die menschliche Kreativität und Innovationsfähigkeit ist entscheidend, um technologischen Fortschritt voranzutreiben und auch neue Anwendungsfelder zu erschließen. Beispiel: In der Produktentwicklung arbeiten Designer, Ingenieure zusammen, um benutzerfreundliche, ästhetisch anspruchsvolle Geräte zu schaffen. Gehen wir mal von aus. Wir gehen mal von diesem Optimalfall aus. Ein konkretes Beispiel: Smartphones. Bei der menschlichen Kreativität werden Design, Funktionen bestimmt und Maschinen übernehmen die präzise Fertigung. Also das wäre mal so ein Beispiel, dass der kreative Anteil vorne beim Menschen sitzt und die Maschine dann halt die monotone Arbeit des Bestückens, Montierens, Verklebens und so weiter übernimmt. Zweiter Punkt, emotionale Intelligenz. Die Fähigkeit, eigene und fremde Emotionen zu erkennen, zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren, ist ganz klar eine Domäne des Menschen. Eine KI kann es ein Stück weit erlernen, aber es ist nicht emotional basiert. Ja, diese Kompetenz ist wichtig in Bereichen, in denen Technologie mit menschlichen Emotionen interagiert. Ein Beispiel: Es gibt diese Pflegeroboter. Ja, so soziale Roboter, Paro gibt es da einen, heißt der, um Patienten emotional zu unterstützen. Und obwohl diese Roboter programmiert sind, auf bestimmte Reize zu reagieren, es ist der Mensch, der die Interaktion gestaltet, überhaupt auf die Idee kommt, dass ein Roboter im Rahmen einer Pflege auch Emotionen austauschen kann. Ja, und dann werden die angepasst an die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Patienten und ergeben dann halt eben ein Emotionssubstitut, was man dort entsprechend hat. Und der dritte Punkt, Problemerkennung und Problemformulierung. Menschen sind besonders fähig darin, komplexe Probleme zu identifizieren, zu definieren und auch die richtigen Fragen zu stellen, was den Ausgangspunkt dann für Lösungsansätze bildet. Und genau diese Fähigkeit ist unerlässlich, um technologische Systeme gezielt zur Problemlösung einzusetzen oder ob dafür erstmal auch zu entwickeln. Beispiel aus dem Umfeld: Softwareentwickler analysieren Anforderungen der Nutzer, ja, erkennen bestehende Probleme, formulieren, das sind meistens Menschen wie ich. Und entsprechend wird dann danach darauf basierend auf diesen Analysen eine passende Softwarelösung entwickelt. Und während der Softwareentwicklung kann dann auch wieder KI zu Einsatz kommen, um Code zu schreiben, um Code zu testen, um zu implementieren. Ganz hervorragend. Aber das Erkennen von spezifischen Problemen und das Lösen oder das, den Bedarf an Lösungen, den erkennt ein Mensch deutlich besser als eine künstliche Intelligenz. Auf der anderen Seite, drei Stärken der künstlichen Intelligenz. Die Mustererkennung in großen Datenmengen, eine Stärke der künstlichen Intelligenz. Sie können umfangreiche Datensätze durchforsten, Muster, Anomalien finden, die für Menschen schwer zu erkennen sind. Das unter anderem auch, weil der sogenannte Signalrauschabstand viel zu gering ist. Also sich unter Umständen winzige Kleinigkeiten nur ändern auf einem Bild oder in einem Video oder in einem Datensatz. Und das kann ein Indikator für vieles sein, ist für Menschen aber relativ schwer zu erkennen. Eine KI kann es und wird gerne eingesetzt in der medizinischen Diagnostik, um Röntgenbilder oder MRT oder die Scans, Hirnscans oder Körperscans auf Hinweise für Erkrankungen zu durchsuchen. Zu erkennen, da könnte ein Tumor sein, da ist irgendeine Anomalie vorhanden. Und da sind diese Systeme, da sind KI-Systeme deutlich besser als menschliche Ärzte in der Erkennung. Was dann wieder kommt, die Kommunikation und die Behandlung der Krankheit, auch die ganzen psychischen Folgen, die sich dann da einstellen, da ist der Mensch wiederum weit besser als eine künstliche Intelligenz. Zweiter Punkt, wo eine KI besser ist als eine menschliche Intelligenz, automatisierte Entscheidungsfindungen. In bestimmten Bereichen können KI-Systeme eigenständig Entscheidungen treffen, sofern sie dafür programmiert sind. Also es basiert dann auf vordefinierten Algorithmen und gelernten Mustern. Wenn ich jetzt eine KI, die ein autonomes Auto steuern soll, damit beauftrage, mir ein Essen zu kochen, ist die überfordert. Aber ein Taxifahrer, der ein Auto fährt für mich, der könnte mir zur Not auch abends was kochen. Ja, also da sind wir halt eben dann, also auf hohen Automatisierungsgraden ist die KI besser. Ja, gibt Beispiele aus dem Finanzsektor, die Kreditwürdigkeitsprüfung. Ja, da werden dann historische Daten festgelegten Kriterien entsprechend bewertet, auch bei HR-Entscheidungen, also bei Einstellungen, findet man zunehmend spezialisierte KI-Systeme und da kann man dann entsprechend Vorentscheidungen treffen. Auch hier wieder Frage, ist es ethisch sauber, ist es ethisch nicht sauber? Da möchte ich mich heute gar nicht so sehr mit auseinandersetzen mit der Frage der Ethik. Ist mit Sicherheit eine eigene Folge wert. Aber das wird eingesetzt. Dritter Punkt, wo KI besser ist, und das widerspricht so ein bisschen, was ich vorher gesagt habe, aber man muss es im richtigen Kontext sehen, ist die Lernfähigkeit. Also maschinelles Lernen können die Leistung von KI-Systemen erheblich und kontinuierlich verbessern, um sich entsprechend neu anzupassen. Aber immer in der entsprechenden Domäne, immer schrittweise und immer datenbasiert, nicht emotionsbasiert oder erkenntnisbasiert. Ja, da gibt es ja so kollaborative Roboter, Cobots, die Interaktion mit menschlichen Arbeitskräften, neue Bewegungsabläufe erlernen, ihre Aufgaben effizienter ausführen können. Also das Teaching von Robotern durch Menschen, durch das Imitieren von Menschen, das Erlernen von menschlichen Bewegungen, das wäre so ein klassisches Beispiel für diese Art der Lernfähigkeit, die ich hier entsprechend meine. Also, zusammenfassend, KI hat ihre Stärken, menschliche Intelligenz hat ihre Stärken. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wenn wir das entsprechend optimieren wollen oder wenn wir das entsprechend zusammenbinden, können wir Prozesse optimieren, können Entscheidungen beschleunigt werden, können bessere, schnellere Produkte hergestellt werden. Können halt bessere Lösungen gefunden werden. Und es gibt auf beiden Seiten klare Stärken und klare Schwächen. Und die Synergien ergeben sich dann aus der Kooperation. Und hier auch wieder eine kleine Fußnote. Es wird seit vielen Jahrzehnten, es gibt so diverse Begriffe, die im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion besprochen werden. Also das ist das Human-Machine-Interface, die Mensch-Maschine-Schnittstelle ist ein so ein Thema. Mensch-Maschine-Systeme ist dann etwas weiter gefasst. Und dann gibt es schon sehr lange den Begriff Mensch-Maschine-Kooperation. Und ich habe mich da immer gegen gewehrt. Ich habe mal gesagt, eine Kooperation findet nur zwischen gleichwertigen Partnern statt, also zwischen zwei Menschen. Die können kooperieren. eine Maschine, egal ob es jetzt eine mechanische Maschine ist oder die digitale Maschine ist, ob es ein Computer ist, ein Smartphone, hat noch verdammt nochmal mein Sklave zu sein. Soll bitteschön auf jeden Fall mir dienen und nicht irgendwie sich auf Augenhöhe mit mir vermuten. Das ändert sich im Moment gerade durch die künstliche Intelligenz. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten, um eben die Stärken beider Seiten zu kombinieren. Und ja, mal ein paar Beispiele dafür, wie denn so eine Kooperation erfolgreich aussehen kann. Menschen sind hervorragend darin, komplexe Probleme zu erkennen, zu verstehen, zu definieren, zu formulieren. Während KI-Systeme große Datenmengen analysieren und Muster identifizieren können, um Lösungsvorschläge zu generieren. Also der erste Schritt ist ein menschlicher Schritt, menschliche Intelligenz herauszufinden, was ist denn eigentlich das Problem und das zu formulieren und das niederzulegen. Und ja, dass die Lösungsfindung dann unter Umständen eben aus diesen Röntgenbildern oder den MRT-Scans oder aus Finanzdaten oder mathematischen Daten, Verkehrsdaten, da Muster zu erkennen und damit dann das Problem zu lösen, was vorher der Mensch formuliert hat, ist eine Stärke der künstlichen Intelligenz. Effizienzsteigerung. Ja, Routineaufgaben können von KI-Systemen ganz wunderbar übernommen werden. Und der Mensch zieht sich auf eher strategische und kreative Tätigkeiten zurück. Ich bekenne mich jetzt hier, ja, wenn ich zum Beispiel eine Übersetzungsaufgabe habe, habe ich früher entweder einen Translator benutzt oder noch früher das selber gemacht. Inzwischen nutze ich dafür ChatGPT. Ich gebe einen Text, den ich geschrieben habe, dort ein und sage, hey, übersetzt mir den mal bitte ins Englische. Das wäre eine Routineaufgabe. Und die kann von KI-Systemen besser übernommen werden. Also ich bin kein Muttersprachler und ChatGPT kann Muttersprachler sehr, sehr gut imitieren, hat es gelernt, sodass da halt eben ein Text bei rauskommt, von dem ich dann denke, ist mein Inhalt, sind meine Formulierungen, aber ist halt doch nochmal ein bisschen polierter und vor allem viel, viel schneller erstellt, als ich das selber könnte. Beispiel aus der Branche, jeder hat ja bestimmt schon mal aus der Internetbranche mit so einem Internet-Chatbot kommuniziert. Also wenn man da entsprechend auf einer Webseite drauf ist, poppt ja häufig so ein Fenster auf und dann steht dann drin, ja, kann ich hier helfen? Ich bin die Marianne und Marianne ist jetzt hier dein KI-Assistent und so weiter und so fort. Hab damit schon ganz gute Erfahrungen gemacht. So wie es heute implementiert ist, muss ich in aller Ehrlichkeit sagen, ist es in mindestens 2/3, wenn nicht 3/4 der Fälle, kompletter Schrott, der da geboten wird. Also bei einer großen deutschen Airline, mit der ich fliegen wollte, da wollte ich mal ein Problem, da ist mein Flug gecancelt worden, wollte ich das Problem lösen und null Lösungskompetenz da drin. Aber potenziell funktioniert das. Die Personalisierung von Erfahrungen ist eine Sache, die kann KI durchführen. Also KI kann die individuellen Präferenzen, Verhaltensmuster analysieren, erkennen, um dann Vorschläge zu machen, wie eine HMI in einem Auto zum Beispiel adaptiert werden kann. Da haben wir uns im Kali-Projekt auch mit auseinandergesetzt. KI-HMI, was sind das für Parameter, wie weit können wir gehen? Wir sind gerade dabei, den Folgeantrag zu schreiben und da wird es dann nochmal konkreter um genau diese Fragestellung gehen, was man da alles machen kann, wenn man KI und HMI miteinander verknüpft. Vierter Punkt, Unterstützung in kreativen Prozessen. KI kann als Werkzeug dienen, um kreative Prozesse zu unterstützen, indem sie zum Beispiel Designvorschläge generiert oder bei der Ideenfindung hilft. Das ein Beispiel ist das Kanzi-Tool von Writeware. Das ist so ein HMI-Tooling. So wie ich mit Word Texte schreibe oder mit PowerPoint Folien erstelle, kann ich mit Kanzi HMI-Lösungen für speziell Autos erstellen. Und da schreibe ich dann rein und sage, hey Mensch, ich brauche mal ein paar schicke Vorschläge in rosa für ein Autoarmaturenbrett und oder für ein Clusterinstrument. Und da soll dann bitte links die Geschwindigkeit stehen, rechts der Ladezustand der Batterie und in der Mitte die Fahrerassistenzsysteme, mach mir mal was Schickes. Und dann haut einem dieses System da eine Handvoll Lösungen raus. Und die sind nicht besonders doll, die sind nicht besonders gut, das wird sich ändern. Sie werden auch gerne, nein, andersrum, was man im Hinterkopf haben muss, es kann nur generiert werden aus schon existierenden Systemen. Also da werden dann Dinge, die existieren, neu vermischt und dann halt entsprechend rausgegeben. Aber als Werkzeug ist sowas sicher nicht schlecht. Wie gesagt, der Mensch ist derjenige, der die Probleme kennt, identifiziert, formuliert und dann bei der Lösung kann KI sehr schöne Unterstützung leisten. Und zum Schluss nochmal eine Anmerkung zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Durch die Lernprozesse, durch das Analysieren vergangenen Verhaltens, durch das Vergleichen von Nutzergruppen, von Patterns, von Kohorten, kann die Mensch-Technik-Interaktion effektiver gemacht werden. Also wir können HMI-Verbesserungen basierend auf KI erzeugen. Da bin ich mir vollkommen sicher, absolut überzeugt. Wir müssen nur die richtigen Fragen vorne stellen. Wir müssen es auch richtig, das System richtig anlernen. Ja, wenn wir das hinbekommen haben, ist das ganze Thema kein Problem. Dann kriegen wir da eine ganz neue spannende Lösung daraus. Ein Beispiel dafür, was mir jetzt in der Recherche für diesen Podcast untergekommen ist, ein speziell entwickelter Dreiarm-Roboter, also Roboter mit drei Armen, hat die Dresdner Sinfoniker dirigiert. Also geht um Musik kreieren. Und der Roboter konnte dann entsprechend für die einzelnen Gruppen Tempi vorgeben. Er hat dann noch spezielle Dirigentenstäbe in verschiedenen Farben gehabt. Und damit dann halt eben das Thema Dirigieren eines Orchesters auf ein neues Level heben. Auch eine sehr schöne Art der Mensch-Technik-Interaktion, der Mensch-Maschine-Interaktion, die, wie gesagt, mir das erste Mal hier untergekommen ist, als ich für die heutige Folge ein wenig recherchiert habe. Kommen wir zum Ende. Das Thema KI ist gesetzt und ich bin überzeugt, dass wir die besten Ergebnisse, egal ob es sich um ChatGPT handelt oder um irgendwelche Analyse-Tools handelt, um Big Data-Algorithmen, egal in welche Richtung der künstlichen Intelligenz wir denken, immer dann die besten Ergebnisse erzielen, wenn der Mensch das macht, was er am besten kann. Emotionen, Empathie, Probleme formulieren, echte Kreativität ausleben und die KI als Werkzeug hinten dran hängt. Entschuldigung. Die KI als Werkzeug hinten dran hängt, um die Durchführung, die Ausführung schneller, präziser und schöner zu machen. Die gute Nachricht, die Hoffnung am Ende des Podcasts, der Mensch wird für spezifisch menschliche Themen, Fragestellungen in absehbarer Zeit nicht durch KI ersetzbar sein. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.